Deutschlandfunk Kultur heute.
Lesen bildet, lässt uns andere Perspektiven einnehmen. Lesen stärkt Empathie und soziale Kompetenz. Lesen, die Wunderwaffe gegen Engstirnigkeit und Intoleranz. Doch so wenig der Satz stimmt, dass böse Menschen keine Lieder haben, so wenig ist natürlich auch die Literatur ein vollkommener Quell wohlmeinender Gedanken. Mit Worten, das erleben wir Tag für Tag in allen Sprachen dieser Welt, kann Gutes wie Böses ausgedrückt werden. Grund für uns, in der gegenwärtigen Rassismusdebatte einmal einen Blick in die europäische Literaturgeschichte zu werfen. Und zwar mit Jürgen Wertheimer. Er ist Professor für neuere deutsche Literaturwissenschaft und Komparatistik in Tübingen. Vor kurzem ist sein Buch Europa, eine Geschichte seiner Kulturen erschienen. Ihn habe ich vor der Sendung gefragt. Herr Wertheimer, in welchen literarischen Klassikern springt uns Rassismus unverhohlen an? Woran denken Sie zuerst?
So gut wie alles. Sie können bei Medea beginnen, die in dem Moment, in dem sie dem Staatswesen nicht mehr nützlich ist, als Barbarin, als Wilde erkannt und verachtet wird, über Shakespeare bis hin zu Heinrich von Kleist und der Moderne. Es ist eine zentrale Unterstimme der europäischen Hochliteratur, wenn man an Shakespeare denkt.
Ist dann die Folge richtig zu sagen, Shakespeare war ein Rassist? Sie denken an Othello zum Beispiel, um so ein paar Namen mal ins Spiel zu bringen.
An Othello, an Shylock im Juden von Venedig, an Caliban im Sturm. Wir sollten uns ein für alle Mal, glaube ich, darüber verständigen, dass zwischen Rassist sein, zwischen dieser Zuschreibung, jemand wäre ein Rassist, und dem Thematisieren rassistischer Strukturen ein gewaltiger Unterschied besteht. Und jeder, der rassistische Strukturen oder Themen oder Ereignisse oder Gefühle leugnet, der ist eigentlich die gefährlichere Kategorie des Rassisten. Es auszusprechen, es zu thematisieren, es zu reflektieren, es plastisch darzustellen, das ist doch eine große und verdienstvolle Angelegenheit. Shakespeare macht das zum Beispiel im Othello exemplarisch. Dieser in den Staat Venedig vollständig integrierte Mustergeneral Othello wird in dem Moment suspekt für die Gesellschaft, nicht wegen seiner Hautfarbe, sondern in dem Moment, in dem er es unternimmt, mit einer Tochter aus bestem venezianischen Hause nicht nur Kontakt aufzunehmen, sie aber auch nicht zu entführen, sondern sie heiraten zu wollen. In dem Moment schrillen die Alarmglocken, weil die Community argwöhnt, hier würden Vermischungen, hybride, moorische Existenzen, wie es heißt, entstehen. Also in diesem Moment springt der immer latent vorhandene Rassismus an die Oberfläche und wird zum politischen Instrument. Und dieser Punkt interessiert mich, den finde ich spannend. Wann aktivieren wir unsere rassistische Munition in uns allen?
Also für Sie ist es gar nicht interessant, ob Shakespeare womöglich auch Teil dieser Community gewesen wäre, sondern vielmehr ein Verdienst, dass Shakespeare uns solche rassistischen Muster und Strukturen vorgeführt hat.
Herausarbeitet und die Eckpunkte, die Problemzonen herausdestilliert. Wir sprechen immer von Rassisten und sprechen dann davon, dass eine Hautfarbe den Unterschied macht. Nein, das noch schlimmere Problem scheint mir die Zuschreibung der Vermischung.
Jürgen Wertheimer, Sie differenzieren, wenn ich Sie richtig verstehe, zwischen dem Werk und den Mustern, die darin gezeigt werden, und der Person. Kommen wir vielleicht von den Dichtern, bei denen wir gerade waren, zu den Denkern. Der Philosoph Immanuel Kant, Vater der Aufklärung, wird mal wieder, muss man sagen, wegen seiner rassistischen Schriften kritisiert. Im Programm von Deutschlandfunk Kultur hat der Historiker Michael Zeuske sogar gesagt, Kant habe den europäischen Rassismus mitbegründet. Und daraufhin titelt nun heute die Zeitung Die Welt, rollt auch Kants Kopf. Herr Wertheimer, gilt es auch so einen Gedanken mal anzudenken, einen Immanuel Kant vom Podest zu holen, also nicht zwischen Werk und Person zu unterscheiden, wirklich die Person anzugreifen?
Ja, also ich finde das einen völlig falschen Zugriff, abgesehen von der schrecklichen Sprache, die sich bereits in diesem Verteidigungsgestus manifestiert. Köpfe müssen rollen, also sucht man Sündenböcke für etwas, an dem man selbst beteiligt ist. Europa ist, Europa war seit Jahrhunderten ein Laboratorium des Rassismus. Nicht aus Böswilligkeit, sondern aus Abgrenzungsnotwendigkeit. Europa ist ein Geflecht von Differenzen und wir brauchen zur Orientierung Abgrenzungen. Ich würde sagen, der Rassismus ist aus Abgrenzungsnotwendigkeit entstanden. Und ist dann, als man entdeckt hat, dass es ein vorzügliches Herrschaftsinstrument ist, natürlich zum System ausgebaut worden. Und Kant war auch nur eine Stimme in diesem großen Diskurs. Im Hintergrund dieser Stimme steht die wirklich gefährliche, aber ungemein erfolgreiche Fiktion der Überlegenheit der Weißen, nun benutze ich doch dieses Wort, Rasse. Damit haben wir die Welt erobert, das soll man vielleicht nicht vergessen. Mit unseren Worten, unseren Vorstellungen, unseren Mythen haben wir Südamerika, Nordamerika, Afrika erobert und nach unseren Mustern kreiert. Und das Zentrum dieser Ideologie ist nun mal die Entwicklung und die Durchsetzung der wahnwitzigen Idee, die weiße Kultur sei die überlegene.
Sie haben für den Titel Ihres jüngsten Buches Europa, eine Geschichte seiner Kulturen, bewusst den Plural verwendet, Kulturen. Und Sie sprechen sich dagegen aus, ganz Europa als gleichförmige Gemeinschaft mit einem einheitlichen Wertesystem zu sehen. Verbindet also der Rassismus vielleicht Europa?
Der Rassismus verbindet mittlerweile die ganze Welt. Und es ist gut, dass diese Diskussion jetzt aufbricht, dass man sie führt, dass man sie nicht umschleicht, dass man nicht Worte tilgt und glaubt, damit würde man Wirklichkeiten tilgen. Wir müssen diesen verbalen Stolperstein des Begriffs Rassismus schon aushalten und zum Anlass nehmen, uns darüber zu verständigen. Für Europa ist er ein zentraler Punkt. Das zu leugnen wäre eine der größten und verhängnisvollsten und folgenreichsten Verirrungen. Also wir haben diesen Virus nicht nur eingefangen, wir haben ihn wie in einem Laboratorium hergestellt und müssen jetzt, haben auch jetzt die Verpflichtung, mit ihm umzugehen. Die Literatur ist ein Indikator. Wenn ein Philosoph solche Äußerungen tut, ist es ein Indikator für die Wichtigkeit, für die Relevanz dieser Fragestellung und nicht ein Anlass, als Sprachpolizei aufzutreten und einzelne Begriffe zu stigmatisieren und zu tilgen. Jetzt beginnt die Arbeit an diesem riesigen, uns bisher lenkenden Problem. Es steckt noch etwas anderes dahinter. Eines ist die Entdeckung der Dominanz durch rassistische Vorstellungen. Man blicke nur noch einmal in Shakespeares Tempest, wo Caliban zum fremden Untermenschen an sich gemacht wird, aber Prospero, der terminologische und mit Begriffen agierende philosophische Held der Szene ist. Das ist das eine. Das andere ist die Angst. Ich würde behaupten, hinter jedem rassistischen Akt steckt auch eine irrationale Angst, verdrängt zu werden. Und das beide Momente, das der Dominanz und das der Ängstlichkeit, macht dieses Phänomen so stark und lässt uns auch gegen so einen gravierenden Verstoß, wie jetzt in Amerika zutage getreten ist, so heftig und fast weltweit reagieren, zu Recht.
Sie sprechen die Ereignisse in den USA an. Kommen wir nochmal zur Aktualität. Sie möchten keine Sprachpolizei, haben Sie gerade gesagt. Wir beobachten derzeit den Sturz zahlreicher Denkmale. Die Protagonisten zum Beispiel europäischer Kolonialherrschaft werden da vom Sockel gestoßen. Wie also heute im Jahr 2020 umgehen mit solchen historischen Relikten, ob sie literarisch sind oder ob sie kolonialgeschichtlich sind?
Gut, also man kann auch mal ein Denkmal stürmen und stürzen. Das ist eine uralte kulturelle Tradition. Würde ich jetzt auch nicht so sehr davon erschrecken. Ich würde nur keine Heilung mehr daraus erwarten. Die Heilung kann allein geschehen durch Reflexion und Thematisierung. Ich habe in meinem Europabuch immer darauf hingewiesen, dass Europa ein Kontinent des Aushandelns ist, des Aushandelns zwischen Differenzen der Anschauung, der Rasse, der Herkunft, der kulturellen Traditionen. Und dazu würde ich stehen. Wir brauchen jetzt mehr Kommunikation denn je, auf verschiedensten Ebenen, in verschiedensten Formen, um diesen Moloch des Rassismus in uns überhaupt erst sichtbar zu machen, ihn nicht von uns zu fernzuhalten, zu verdrängen, ihn nicht auf andere zu projizieren und sagen, seht mal, was dort schreckliches Ereignis ist. Es passiert in uns, im Alltag, jederzeit. Und wir müssen uns im Grunde erstens dazu bekennen, eine klare Analyse machen, dazu gehört dann auch Kant, Exegese. Was nützt es jetzt, einen Philosophen vom Sockel zu stürzen oder ihn um einen Kopf kürzer zu machen? So viele Köpfe haben wir auch nicht, dass wir uns das leisten können. Nein, man muss ihn zum Anlass nehmen, jetzt diese Debatte zu führen und die Frage nach Geschlecht, Abstammung, Rasse, Sprache, Heimat, Herkunft, Religion, alles Fragen, an denen wir uns abarbeiten müssen, jetzt neu und unter veränderten Vorzeichen denen von 2020 aufzunehmen. Sonst erliegen wir dem Sog eines Traditionalismus, einer unreflektierten Verkettung an die Vergangenheit, einer neuen Mythologisierung oder Dämonisierung. Kurz, da liegen Aufgaben vor uns. Und mit dem Tilgen eines Begriffs ist nichts, aber auch gar nichts geleistet.
Das meint der Literaturwissenschaftler Jürgen Wertheimer von der Universität Tübingen.